Corona nachgehakt. Was wir bisher wissen.
Herzlich willkommen. Unsere heutige Frage lautet: Ist das Virus weniger tödlich? Hintergrund dieser Frage ist ein bemerkenswertes Phänomen. In Relation zur Zahl der Neuerkrankungen geht die Zahl der an Covid-19 Gestorbenen zurück. Und zwar in Deutschland noch viel deutlicher als weltweit. Warum das so ist, möchte ich heute besprechen mit Professor Ulf Dittmer, dem Chef der Virologie an der Uniklinik in Essen. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, zunächst mal zum Ausgangspunkt. Ist das wirklich so? Sterben weniger Erkrankte als früher?
Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir weltweit sehen. Die Todeszahlen gehen im Vergleich zu den Neuinfektionen zurück.
Und wir haben da ein paar Zahlen vorbereitet, die wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen, weil die in der Tat eindrucksvoll sind. Das müssen wir jetzt ein bisschen erklären. Zunächst mal zur Begrifflichkeit, da muss man ganz genau sein. Wir reden von Letalität. Letalität untersucht, wie viel Prozent derer, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, sind am Ende gestorben. Hier haben wir die Situation in Deutschland. Zunächst mal oben die Situation zu Beginn der Pandemie, also bis zum 31. Mai. Da sind insgesamt 4,7% aller Erkrankten am Ende gestorben. Wir sehen es, 183.000 Erkrankte, davon 8.600 gestorben, 4,7%. Dann schauen wir uns die Situation im Juli an. Wie viele sind da erkrankt? 14.000, davon gestorben 172, macht eine Quote von 1,2%. Und dann schauen wir nur noch auf den August. Hier ist die Zahl der Erkrankten wieder gestiegen im Vergleich zu Juli auf mehr als das Doppelte, auf 34.000. Aber die Zahl der Gestorbenen ist weiter zurückgegangen auf 147, macht eine Quote von 0,4%. Also ich fasse mal zusammen, Professor Dittmer, ein eindrücklicher Rückgang der sogenannten Letalitätsrate von über 4% auf 0,4%. Das ist wirklich signifikant.
Ja, das ist genau das, was wir in Deutschland im Moment sehen.
Ja, und jetzt schauen wir uns das an. Ein Phänomen, habe ich gesagt, in Deutschland besonders eindrucksvoll, aber auch weltweit. Hier haben wir die Grafik ein bisschen vereinfacht. Die Ausgangssituation zu Beginn der Pandemie bis 31. Mai in der ganzen Welt 6,2% all derer, die positiv auf Covid getestet worden sind, gestorben. Schauen wir nur den August an, ist das zurückgegangen auf 2,2%. Und jetzt die Frage aller Fragen, Professor Dittmer, woran liegt das denn? Warum sterben weniger Erkrankte?
Ja, das Ganze ist so, dass wir es offensichtlich mit mehreren Faktoren zu tun haben, die wir nicht genau wissen, welche Rolle sie die Einzelnen spielen. Sicherlich ist ein wichtiger Faktor, dass wir in Deutschland noch mehr testen. Wir finden also mehr infizierte Personen, die nicht schwer erkrankt sind. Personen, die wir im März, April nicht gefunden haben. Wir finden dadurch auch relativ viele junge infizierte Personen, die eben nicht schwer erkranken, weil junge Personen sind nicht so stark betroffen von diesem Virus, was Krankheitsentwicklung angeht. Und wir können auch besser behandeln. Wir haben viel gelernt für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Das heißt, wir können sehr viel mehr auch kritisch kranke Personen letztendlich retten, sodass diese Personen nicht versterben. Ein letzter Punkt ist, dass es eventuell eine genetische Veränderung im Virus gibt, aber ich glaube, das diskutieren wir gleich noch.
Ja, wir schauen uns all diese Faktoren ein bisschen genauer an. Zunächst mal, das eine ist ja offensichtlich, wenn ich viel, viel mehr teste und dann auch Menschen erwische, die gar keine Symptome haben, die man früher zu Beginn der Pandemie, als man viel weniger testete, hat man die gar nicht erwischt. Kann das diesen Rückgang erklären?
Also das erklärt sicherlich nicht alles von dem Phänomen, was wir sehen. Klar ist das ein Teil der Erklärung. Wir machen jetzt sehr breite Screenings in der Virusanalyse. Das heißt, wir testen sehr viele überhaupt gar nicht erkrankte Personen und finden eben da auch asymptomatisch Erkrankte. Das haben wir im März, April nicht gemacht. Und das ist eine deutliche Veränderung. Allerdings haben wir eben auch an den Zahlen in Deutschland gesehen, dass wir wieder eine starke Steigerung von Juli auf August hatten. Und auch schon im Juli haben wir große Screenings gemacht und relativ viel getestet. Im August noch mal ein bisschen mehr. Aber diese Zahlen sind nicht allein damit zu erklären, dass wir nur Personen finden, die wir sonst gar nicht getestet haben.
Also wir halten fest, das spielt eine Rolle, aber das kann nicht die alleinige Rolle spielen. Wir haben gewaltige Fortschritte gemacht bei der Behandlung. Es gibt noch nicht das Medikament, aber wir wissen sehr viel besser, was den Patienten nützt.
Genau, es gibt eine quasi Mischung von verschiedenen Therapieformen, die letztendlich sehr wirksam ist. Wir haben ein antiviral wirksames Medikament, das ist das Remdesivir, was relativ frühzeitig eingesetzt wird, um die Virusvermehrung zu unterbinden und zu begrenzen. Das haben wir im März, April erst dann im April gehabt, aber da durften wir es aufgrund der Studienprotokolle nur ganz spät bei Schwererkrankten einsetzen. Da hat es eigentlich gar keine Wirkung mehr. Man muss das früh einsetzen und außerdem therapieren wir sehr erfolgreich Begleitfaktoren der Erkrankung, nämlich Gerinnungsstörungen, die eben mit Gerinnungshemmern therapiert werden. Und bei schweren Lungenentzündungen haben wir am Ende das Immunsystem, was sich gegen die, gegen das eigene Lungengewebe richtet in den Patienten. Und da wird das Immunsystem in der späten Phase der Infektion unterdrückt, um diese Schäden zu unterbinden.
Also das ist ein weiterer Faktor. Wir wissen besser, wie wir die Erkrankten behandeln. Und jetzt kommen wir zum dritten, aber vielleicht interessantesten Faktor, zumindest mal wollen wir das genauer untersuchen in dieser Sendung. Könnte es sein, dass das Virus mutiert und als solches dann als mutiertes Virus weniger tödlich ist als vorher?
Also das SARS-CoV-2 ist ein RNA-Virus. RNA ist genetisch relativ instabil. Alle RNA-Viren verändern sich in der Evolution. Das ist quasi Evolution in Echtzeit, was wir in RNA-Viren beobachten können. Das heißt, auch SARS-CoV-2 verändert sich. Es ist nicht so variabel wie HIV zum Beispiel, aber es ist variabel. Es verändert sich genetisch, es treten Mutationen auf. Und es gibt einzelne Berichte, dass es mutierte Viren gegeben hat, die auch in dem kleinen Kontext lokal, wo sie für Infektionsketten gesorgt haben, zu eigentlich gar keinen schweren Verläufen geführt haben. Das heißt, wir haben schon lokale Ereignisse, dass das Virus sich eventuell abschwächt. Allerdings bedarf es jetzt, um das global zu sehen, müsste dieses neu entstandene Virus das jetzt vorhandene Virus verdrängen, weltweit verdrängen. Erst dann würden wir den Effekt eines abgeschwächten Virus sehen. Und das sind Prozesse, die dauern sicherlich sehr lange, wahrscheinlich sogar Jahre. Also die Ereignisse, die wir jetzt haben, sind nur sehr lokal.
Das heißt, den Rückgang der Sterblichkeit, den wir jetzt beobachten, ist eher nicht zurückzuführen auf eine Mutation des Virus.
Also wir können durchaus lokal schon solche Effekte haben und die eventuell die Letalität dann in bestimmten Regionen senkt. Das kann eben auch damit zu beitragen, zu den Zahlen, die wir jetzt sehen. Aber diese veränderten Viren, weniger tödlichen Viren, die haben definitiv noch nicht das vorherrschende, eigentlich sehr pathogene Virus weltweit verdrängt. Das sehen wir definitiv noch nicht.
Und diese Hoffnung oder Vermutung oder Beobachtung, dass das Virus mutiert hin zu weniger gefährlich, weniger tödlich, würde das passen zu dem, was wir ansonsten bisher schon bei Viren beobachtet haben, bei Grippeviren, bei anderen Viren?
Ja, wir kennen das halt von Viren, dass sie sich genetisch verändern und es kommt darauf an, was evolutionär für das Virus von Vorteil ist. Für ein Virus des oberen Nasenrachentraktes oder gegebenenfalls der Lunge ist es eigentlich vorteilhaft für die Evolution, weiter oben im Nasenrachentrakt zu sitzen. Da verbreitet es sich viel einfacher und kann viel mehr neue Personen, neue Wirte infizieren. Das würde damit einhergehen, dass das Virus weniger schwere Krankheiten verursacht, weil es nicht mehr tief in der Lunge sitzt. Also das wäre die genetische Veränderung, die wir erwarten. So ein Virus, wenn es dann entsteht, und offensichtlich sind schon solche Viren zum Teil lokal entstanden, wäre wahrscheinlich in der Lage, das jetzt Vorherrschende zu verdrängen, weil es sich besser ausbreiten kann als das jetzt Vorherrschende.
Ist es auch denkbar, dass Mutationen eintreten, die das Virus tödlicher machen?
Das ist denkbar, weil Mutationen sind erstmal völlig willkürlich, zufällig. Was dabei rauskommt, das bestimmt letztendlich die Interaktion des Virus mit dem Wirt, mit dem infizierten Wirt. Und es kann auch Mutationen geben, die das Virus tödlicher machen. Aber zurück zu dem Beispiel, wenn es eine Mutation gibt, die dazu führt, dass mehr Personen noch tief in der Lunge das Virus sitzen haben, schwere Lungenentzündungen kriegen, dann verbreitet dieses Virus sich nicht besonders gut. Es kann eigentlich ein anderes Virus nicht verdrängen, weil der R-Wert, die Reproduktionsrate dieses Virus, müsste niedriger sein als die von einem anderen Virus.
Also ich versuche zu verstehen, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass das Virus mutiert in eine Richtung, dass es den oberen Rachenraum befällt. Das wäre dann weniger tödlich. Würde das bedeuten, wenn diese Mutation eintritt und dieses Virus dann das alte verdrängt, dass dann Covid am Ende weniger gefährlich wird, am Ende vielleicht so ungefährlich oder gefährlich wie Grippe?
Das könnte durchaus eintreten. Wahrscheinlich, wie gesagt, sprechen wir hier über Zeithorizonte von mehreren Jahren. Wir haben ja jeden Winter auch in Deutschland 4 zirkulierende Coronaviren, die nur sehr leichte Krankheitssymptome machen. Keiner von uns weiß, ob die nicht auch mal so begonnen haben wie SARS-CoV-2. Die sind alle sehr weit im oberen Nasenrachentrakt und können sich sehr leicht verbreiten, verursachen aber keine schweren Erkrankungen.
Jetzt haben wir ja verschiedene Ursachen besprochen, warum die Letalität bei Corona zurückgeht. Welche Konsequenz kann man denn daraus ziehen? Müsste man sagen, okay, weil das Virus weniger tödlich ist, brauchen wir auch nicht mehr so viele Schutzmaßnahmen wie bisher?
Also ich glaube schon, dass wir die Schutzmaßnahmen, die wir durchführen können, ohne das öffentliche Leben völlig einschränken zu müssen, dass wir die unbedingt aufrechterhalten sollten. Also Mund-Nasen-Schutz mag vielleicht unangenehm sein, funktioniert aber sehr gut. Funktioniert nicht nur dabei, Infektionen zu verhindern, sondern wenn Infektionen vorkommen durch einen Mund-Nasen-Schutz, das ist ja kein 100%iger Schutz, sind die in der Regel auch ganz mild. Also es ist ein tolles Instrument, dieser Krankheit entgegenzutreten. Und alles, was uns nicht zu sehr einschränkt, sollten wir aufrechterhalten.
Ich würde gerne ein zweites Thema noch kurz besprechen. Und zwar haben uns ja Schlagzeilen in den letzten Tagen alarmiert, weil plötzlich an Corona-Erkrankte und wieder Genesene plötzlich ein zweites Mal wieder infiziert wurden. Was ist da dran?
Ja, das sind belegte Beispiele, allerdings sehr wenige, bisher 3 oder 4, die berichtet worden sind, bei 27 Millionen Infizierten jetzt weltweit. Das bedeutet für mich, dass es ein sehr seltenes Ereignis, was eben auch im Rückschluss bedeutet, dass eigentlich Immunität gegen dieses Virus zumindest für eine gewisse Zeit, wir haben jetzt so 6, 7 Monate von den Erstinfizierten, eigentlich gut funktioniert.
Und das genau ist Ihr Forschungsgebiet, Sie, die Uniklinik, die Uni in Essen. Sie haben eine Kooperation mit einer Universität in Wuhan, da, wo wir den Ausbruch zuerst erlebt haben. Und da untersuchen Sie ganz genau die Immunität. Wie lange hält das an? Was haben Sie da bisher herausgekriegt?
Genau, wir nutzen halt eben diese Möglichkeit des etablierten Labors in Wuhan, was wir nicht wegen SARS-CoV-2 etabliert haben, dazu, die Personen untersuchen zu können, die mit als erste weltweit infiziert waren. Und wir sehen eben, dass es doch eine relativ stabile Antikörperantwort gibt. Die geht zwar erst hoch, geht wieder runter und dann bleibt sie aber auf einem Plateau relativ stabil. Das kennen wir auch von anderen Virusinfektionen. Und wir sind jetzt, nachdem wir die Antikörper analysiert haben, gerade dabei, auch noch den anderen Teil des Immunsystems, nämlich die T-Zellen, zu analysieren in diesen Patienten.
Und das heißt, das, was Sie rausbekommen, ist die Immunantwort des Körpers, die bleibt vorhanden. Das wäre dann eine sehr gute Prognose für all die Impfstoffe, die wir entwickeln, weil ohne Immunität kann es auch keinen funktionierenden Impfstoff geben.
Genau, was wir für Antikörper eben sehen, ist, dass die Antikörperantwort ansteigt in der Infektion und dann geht sie erstmal wieder runter. Das ist aber völlig normal und das ist von anderen Wissenschaftlern missinterpretiert worden, dass sie völlig wieder verloren gehen würde. Sie bleibt dann aber auf einem relativ stabilen Niveau in den meisten Patienten und vermittelt sehr gute Immunität. Und auch solche Immunantworten, das ist schon gezeigt worden, können wir mit den Impfstoffen induzieren, die jetzt in den klinischen Tests sind.
Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Das war Corona nachgehakt, diesmal mit Professor Ulf Dittmer. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Interesse an diesem Thema gefunden haben, Corona nachgehakt, gibt es regelmäßig bei uns im Phoenix-Programm und immer online auf unserer Homepage auf phoenix.de und in den sozialen Medien. Bleiben Sie gesund.